Ich finde wichtig, dass man sich selbst morgens im Spiegel angucken kann und sagen, ich bin okay mit dem, was ich mache.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Mit meiner heutigen Gästin verbindet mich sehr viel. Stunden des Durch-Deutschland-Fahrens, Wahlkampf, viel Lachen, aber auch viele emotionale Situationen. Es gibt kaum eine Zeit, die mich so geprägt hat. Viele von euch wissen da draußen, dass ich vor meiner Selbstständigkeit eine ganze Weile in der Politik war und dort vieles gesehen habe, was ich gut, aber auch was ich nicht so gut fand. Ein Gutes, ich habe lange mit einer Person gearbeitet, die mir heute gegenüber sitzt und die mir vieles beigebracht hat. Als Frau in der Politik den eigenen Weg zu gehen, Frau zu bleiben, mit Angriffen umzugehen und trotzdem Humor zu bewahren. Ich erinnere mich, dass ich oft dachte, wenn ich etwas nicht kann, denke ich an Silvana. Was würde sie jetzt tun? Sie war das Gesicht der FDP, lange Zeit im Europäischen Parlament und hat parteiübergreifend die Themen rund um Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit vorangetrieben. Heute sprechen wir über ihr neues Buch, Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, in dem sie über ihre Krebserkrankung spricht, über ihre Zeit in der Politik und wie sie mit ihren Ängsten umgegangen ist und noch umgeht. Freut euch auf ein schönes, lustiges, aber auch sehr emotionales Gespräch. Herzlich willkommen, Silvana Koch-Marin. Und sie sitzt mir live in Farbe gegenüber. Wir haben gerade selber darüber gesprochen und so ein bisschen darüber nachgedacht, wie lange wir eigentlich uns kennen und zusammengearbeitet haben. Silvana, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch total, Tijan, und dass wir hier zusammensitzen und ich hier in deinem superschönen Büro. Freut mich auch so zu sehen, wie du das alles zu einem Thema gemacht hast und super erfolgreich damit bist, bin ich. Ich darf das, glaube ich, sagen, weil ich ja doch ein Eckchen älter bin. Ich bin richtig stolz auf dich.
Ja, und ich musste letztens, hat mir meine Mama erzählt, dass ich ihr immer gesagt habe, wie mega Bock es macht, bei dir und mit dir zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wir hatten auch eine sehr intensive Zeit, wo wir Wahlkampf gemacht haben, wo ich das Auto gefahren bin und auch so eine Ausbildung zur Fahrerin bekommen habe.
Ich glaube, Fahrerin und sogar Personenschützerin. Ja. Also gemeint, ich fühlte mich immer sehr gut bei dir aufgehoben und irgendwie, es war nicht Teil der Ausbildung, aber du wusstest genau, wie es ist, wenn man so dann einen anstrengenden Tag hat und nicht mal dran denken kann, dass man auch was zu essen braucht, dann irgendwie so einen
Hunger. Ich hatte
einen Corny-Müsli-Riegel, diesen Milchschnitte oder irgendwie sowas. Genau.
So wurde mir dann irgendwann gesagt, weil Silvana musste auf jeden Fall immer nicht so, okay, gut, ich habe auf jeden Fall, nee, es war echt eine tolle Zeit und ich habe wahnsinnig viel gelernt und sag das auch immer wieder, dass du schon wirklich so die erste Person jetzt außerhalb meines familiären Umfelds war, die mir das gezeigt hat, wie cool es ist eigentlich, wenn Frauen Frauen unterstützen. Ich konnte mir so viel abgucken von dir, von der Schlagfertigkeit, vom Auftreten, vom wie geht man mit Bullshit-Bingo um, hin zu wie geht man so seinen Weg. Du bist für viele, egal auch mit wem ich gesprochen habe, auch so vielen, vor allem jungen Frauen, bist du echt ein krasses Vorbild und eine tolle Mentorin. Das hat dir aber auch immer Spaß gemacht, oder?
Es hat mir immer viel Spaß gemacht, in der Tat Dinge zu machen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann was bewegen, ich kann auch vielleicht dabei helfen, dass sich was ändert. Ich freue mich total, wenn du das sagst. Für mich ist so dieses sich bewusst werden, ob man ein Vorbild oder ein Mentor, macht mich so leicht nervös, weil ich ja auch dann so denke, dass die Erwartungen dann auch so groß werden, weißt du? Und es geht dir ja vermutlich dann mindestens in den letzten Jahren genauso. Aber was bei mir nach wie vor so ist, ist, dass ich finde, und das ist auch meine feste Überzeugung dafür, das ist auch eine Leidenschaft, die ich habe, dass ich denke, dass wir als Frauen das einfach nicht akzeptieren dürfen, sollen, können, dass wir irgendwelche Barrieren haben, nur weil wir Frauen sind. Dass das eine solche Begrenzung von dem ist, was wir im Leben machen könnten. Und das nicht zu akzeptieren, ja, diesen Willen, der hat mich immer angetrieben und tut es auch nach wie vor.
Wie war es eigentlich für dich, auch jetzt in einer Zeit in der Politik, immer so die erste und einzige im Raum zu sein? Bist du dir so darüber bewusst gewesen? Hast du dann irgendwann gedacht, boah, es ist echt so nervig? Wie bist du damit umgegangen?
In der FDP, was ja meine Partei war, gab es natürlich schon immer irgendwie Frauen, die ich sehr beeindruckend fand, ob das jetzt Hildegard Hamm-Brücher war oder Frau Adam Schwetzer oder Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Die meisten haben Doppelnamen, lustigerweise.
Ja, ich merke es auch dran.
Also insofern war das, ich dachte immer, okay, ich bin ja nicht die Erste und diese Glasdecke, die eigentlich eine massive Betondecke ist, Glas hört sich an, dass man einmal da durch ist, dann ist danach Freiraum, nee, nach der Glasdecke kommt der dicke Beton. Also das erste Sein, das hatte ich nicht so, war mir nicht so bewusst, oft die Einzige zu sein. Natürlich, das wurde mir sehr klar. Ich habe das auch, und da gehe ich auch sehr selbstkritisch mit um, auch in dem Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe, dass ich das auch mitgespielt habe und mitgemacht habe, dass ich da so ein bisschen auch in Situationen zuvor für Frau wurde. Und wenn ich mir so Bilder aus der Zeit anschaue, zum Beispiel von Parteitagen oder Wahlkampfveranstaltungen, wo man so richtig sieht, dass ich nach vorne geschoben werde und dann sind uns nur Männer, da denke ich auch, na klar, ich war dadurch sehr sichtbar. In Politik ist das natürlich eine Währung, aber ich habe es auch mitgemacht, dass ich da irgendwie auch instrumentalisiert wurde und in einer Rolle war, in der ich mich letztendlich dann so nicht wiederfinden wollte.
Was hat dich jetzt aus der Rückblende in der Zeit so am meisten getragen oder was hat dir am meisten geholfen, auch bei dir zu bleiben, dich nicht zu verlieren?
Ganz bestimmt mein Mann,
der übrigens sehr cool ist.
Danke dir, der sich von all dem weder beeindrucken noch aus der Ruhe bringen lässt. Da ist irgendwie das nächste Rugby-Spiel mindestens genauso wichtig wie die nächste Landtagswahl. Also das ist immer ein wirklich gutes Gegengewicht im Sinne von, weil wenn man in Politik ist, ist ja alles plötzlich wichtig und man weiß auch nie, was ist als nächstes wichtig. Und man kommt sehr schnell in eine Tretmühle. Und wenn dann jemand da ist und sagt, hey Moment, bist du sicher, das ist jetzt wirklich wichtig, komm, lass uns doch erstmal hier ein Eis essen gehen oder was weiß ich, irgendwie was dann in dem Augenblick aus seiner Sicht das Wichtigere ist. Und dann natürlich auch meine Kinder, die damals sehr klein waren und dann andere Prioritäten selbstverständlich auch hatten. So, das war einerseits ein gutes Gegengewicht, andererseits natürlich auch ein Spagat, das hinzubekommen. Und sicherlich dann auch nochmal etwas, wo ich jetzt im Rückblick sagen würde, das würde ich vermutlich noch offensiver machen im Sinne von, dass ich sage, das ist meine Zeit, die ich für meine Kinder brauche, für meine Familie brauche und das ist die Zeit, die ich für Politik zur Verfügung stelle.
Das glaube ich dir und du hast es vorhin schon angesprochen, du hast gerade aktuell dein Buch rausgebracht, jetzt wo ich schon mal nicht tot bin, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Ist es dir leicht gefallen, das rauszubringen und auch ein Stück weit dich so zu öffnen jetzt?
Das Buch habe ich zum Glück nicht allein geschrieben, sondern mit dem Journalisten Uli Hauser zusammen. Die Idee für das Buch kam mir im vergangenen Jahr, weil ich fand, dass so viele Menschen, mich eingeschlossen, Angst haben, Angstgefühlen zu tun haben und nicht wirklich wissen, wie damit umgehen. Uns ging es so gut in den vergangenen Jahren und es war so ein bisschen glücklich sein, also so Happiness und Wellness waren so die Leitthemen. Und nun hatten wir dann Covid. Alle haben festgestellt, dass das Leben sehr, sehr zerbrechlich ist. Wir haben eine für alle sichtbare Klimakrise und dann auch jetzt noch in den letzten Monaten dazu einen Krieg. Und wir stehen vor Angstgefühlen, die wir so nicht hatten. Ich hatte vor Covid mein Angsterweckungserlebnis, als ich eine Krebsdiagnose bekam und festgestellt habe, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Angst umgehen kann. Und deswegen dachte ich, mir hat unter anderem geholfen, von anderen zu lesen, mit anderen zu sprechen, die Ähnliches durchlebt haben und einen Weg gefunden haben. Und deswegen dachte ich, ein Buch zu schreiben zu dem Thema wäre für mich eine Möglichkeit, anderen vielleicht auch zu zeigen, so habe ich es gemacht und du kannst es mindestens so gut, wahrscheinlich noch viel besser. Das war dann sehr anstrengend, das zu schreiben, weil ich immer wieder dann auch dachte, so, das will ich jetzt nicht auch wieder sozusagen reingucken. Und dann Uli sagte dann immer, Savannah, nimm's nicht persönlich. Deine Geschichten, das sind die Geschichten von ganz vielen. Ja. Und es ist wichtig, dass du offen bist, dass du ehrlich bist und dass du da auch deinen Weg zeigst. Denn das hast du ja erlebt. Und dann die anderen Dinge, die wir sozusagen wissenschaftlich dazu recherchiert haben und dazu geschrieben haben, die gehören da alle dazu, aber es sollte sich dann so ineinander fügen. Und das war zum Teil doch etwas anstrengend, ja.
Gehen Frauen anders um mit Ängsten als Männer?
Ich denke schon, Frauen sind eher in der Lage, das zu artikulieren. Mhm. Ich glaube, als Frauen haben wir die Möglichkeit, einerseits, weil es uns auch eher in Anführungszeichen zugestanden wird, ängstlich zu sein. Bei Männern fängt ja auch schon diese Stereotypisierung sehr früh an, dass man Jungs sagt, nicht weinen, sei stark, zeig keine Schwäche, sei mutig. Und bei Mädchen eher so ein bisschen tröstend unterwegs ist, naja, du bist halt nicht so stark, das ist schon okay, dass du Angst hast oder so. Und das hilft Frauen vielleicht in dem Moment, dann sich dieser Angst mehr bewusst zu werden und sie auch zu akzeptieren. Ich war so ein bisschen auf dem Trip, keine Schwäche zeigen, nur die Harten kommen in den Garten und ich muss hier also vor allem mich immer sozusagen als Einzelkämpferin dadurch und dann Schwäche und Angst haben gehört da nicht so zu und habe das auch früher gesagt, in Interviews und aufgeschrieben und wenn ich das jetzt lese, denke ich, vertane Chancen, da irgendwie mal ehrlicher zu sein.
Aber du hast halt in dem Moment auch so gefühlt.
Ich habe so gefühlt und es war, man muss ja auch sich überlegen, was kann ich alles mir noch so aufpacken, wenn man sich so überlegt, was könnte mir alles passieren an dem Tag und je mehr man sich exponiert, umso mehr könnte ja passieren, dann irgendwann traut man sich gar nicht mehr aus dem Haus und dass der Männern zugeschrieben wird, einen Tunnelblick oder Scheuklappen, das habe ich dann gemacht, aber ich glaube, dass es Männern sehr gut tun würde, dieses mehr auch sich seiner Emotionen bewusst werden und auch dass es in Ordnung wäre, mal zweimal nachzufragen oder zu sagen, ich bin mir hier nicht sicher und ich habe da kein gutes Gefühl. Da glaube ich, es wäre besser für alle.
Es wäre eine Wohltat. Ich musste gerade an Richard David Brecht denken. Das wäre vielleicht auch mal schön, oder? Wenn er auch mal in so Runden sagen würde, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht kriegen wir ihn dazu. Richard, wenn du das hörst. Welches Kapitel in deinem Buch ist dir am schwersten gefallen?
Am schwersten gefallen ist mir das Kapitel, was ein sehr persönliches ist, was aber ein ganz zentrales in meinem Leben ist, ist das, wo ich über mein totes Baby schreibe. Mhm. Einerseits ist es deswegen mir so schwer gefallen, weil der Verlust des Kindes selbst mich ganz, ganz stark mitgenommen hat. Etwas, was ich erst viel später auch für mich eingestehen konnte. Aber was auch schwer war, ist, und das schreibe ich dann im Satz, dass ich mein eigener Missbrauch war. Die Geschichte ging so, dass ich nach dieser Totgeburt, einige Wochen danach zum Glück, war ein bisschen Zeit dazwischen, fand ein Journalist heraus, dass ich nicht mehr schwanger war und wollte diese Geschichte schreiben. Ich wollte das eigentlich nicht. Dann wurde ein sogenannter Deal gemacht zwischen der Pressestelle, der Partei und der Zeitung, dass etwas erwähnt, dass etwas gesagt werden sollte, dann wäre es erledigt. Aber es wurde zu der Titelgeschichte mit Großbebilderung. Mhm. Und dann sagte mir die Partei eben auch noch, es tut uns leid für dich, aber eigentlich ist es eine gute Sache, weil es ist mal eine emotionale Geschichte für die FDP. Und mein eigener Missbrauch war eben, dass ich da an der Stelle nicht gesagt habe, sag mal, spinnt ihr alle? Also was geht hier eigentlich gerade ab? Ich habe gedacht, so ja, okay, ich bin dann die emotionale Geschichte. Und da hätten eigentlich alle Alarmglocken bei mir losgehen müssen, weil ich habe mich selbst in meinen Gefühlen total an den Rand geschoben. Und sich das einzugestehen, ist sehr, sehr schmerzhaft. Und aber auch diese Situation wieder nochmal sich anzuschauen, ist sehr schmerzhaft. Ich habe es deswegen sehr offen gemacht, weil solche Totgeburten sehr häufig sind und allermeisten Frauen das aber mit sich selbst ausmachen und das noch ihr Leben lang mit sich herumtragen. Und jedes Mal, wenn ich von einer Frau gelesen habe, auch in den vergangenen Jahren, die das öffentlich gemacht hat, dann dachte ich, wie gut, dass sie darüber spricht, weil das gibt anderen Frauen so viel Mut. Und so, und deswegen, also lange Antwort auf eine kurze Frage, aber das war das Kapitel, was am schwersten zu schreiben war.
Aber ich finde, die Situation, die du beschreibst, ist es ja häufig so, dass vor allem, finde ich, auch Frauen in solchen Situationen sind und sich dann danach genau diese Vorwürfe machen oder die Fragen, die du dir stellst, wo ich dann aber häufig auch denke, da sind wir ja wieder beim Grundproblem. Eigentlich sollte das Umfeld sich doch diese Frage stellen. Eigentlich darf doch so eine Partei oder eine Pressestelle in dem Fall, die jetzt für eine Partei da steht, das erst gar nicht kommen lassen. Eigentlich müssten doch andere Leute sagen, ey, pass mal auf, was da abgeht, das geht gar nicht. Also warum fordern wir dann immer von den Frauen, dass sie für sich einstehen? Also hast du im Nachhinein auch nochmal so eine Wut entwickelt dann? Der Situation oder den Leuten gegenüber? Oder hast du es einfach für dich abgehakt?
Ich habe das für mich abgehakt. Ich fand irgendwann, dass Wut haben, dass zu viel negative Emotionen haben, zu viel Anerkennung ist. Das hört sich jetzt sehr drastisch an, aber ich dachte eigentlich, das Beste, was ich für mich tun kann, ist, dass es mir egal ist. Dass wir denken, komm das Leute, es tut mir echt leid für euch, dass ihr so drauf seid. Und du hast völlig recht, so dass Frauen tendieren dazu, sehr schnell sich selbst Vorwürfe zu machen und dieses Victim-Shaming, Victim-Blaming, also warum ziehst du auch einen kurzen Rock dann, wenn du abends aus, nur die Klassiker. Darum ging es mir nicht an der Stelle, dass ich sage, ich war daran schuld, was ich im Ausdruck machen wollte, ich war so drauf.
Ja.
Ich hatte mich so weit von mir selbst entfernt, dass das sehr schmerzhaft war.
Warum hast du dann auch irgendwann für dich gesagt, auch das mit der Erkrankung, das machst du jetzt auch wirklich öffentlich? Du hättest ja auch sagen können, hey, irgendwie, ich gehe das jetzt alles für mich durch und dann mache ich meine Diversity oder Frauenarbeit auch, bin da unterwegs, komme ab und zu mal nach Deutschland. Warum war es für dich zu wichtig zu sagen, okay, ich mache das öffentlich?
Als ich diese Diagnose bekam, fühlte ich mich gesund, topfit. Der Arzt hatte nichts gefühlt, ich hatte nichts gefühlt. Ultraschall war okay und dann die Mammographie und also hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und ich war völlig überfordert und auch orientierungslos, wie gehe ich da jetzt weiter? Und für mich war die große Hilfe und die Stützen waren andere Frauen, die Ähnliches erlebt hatten und auch Frauen, die sehr selbstbewusst mit dem Thema umgegangen sind und geschafft haben, das Teil ihres Lebens werden zu lassen. Eine Frau, mit der ich auch nach wie vor im guten Kontakt bin, ist die Pressesprecherin der Vereinten Nationen, die kurz bevor ich Brustkrebs hatte, auch Brustkrebs hatte und die einen Blog geschrieben hat in der Zeit, zum Teil dann auch sich gefilmt hat, während sie die Medikamente bekommen hat in der Chemotherapie. Und ich fand das so mutig. So weit würde ich nicht persönlich gehen wollen, aber mir hat das so viel geholfen, sie da zu sehen und auch ihre Höhen und Tiefen damit zu erleben, weil ich festgestellt habe, das bin nicht nur ich. Es sind so, so viele Hunderttausende, Millionen von Frauen, die da durchgehen. Und es ist so ein richtiger Sisterhood irgendwie, so eine, sich zu unterstützen in dieser Phase. Deswegen habe ich das relativ bald auch offen gemacht.
Ist es das auch, was dir durch die Zeit geholfen hat, dass du auch ganz speziell andere Frauen getroffen, gesehen hast, die tatsächlich auch offen damit umgegangen sind?
Ja, andere Frauen ganz bestimmt, denn es ist ja ein Krebs, der zwar inzwischen sehr viel besser heilbar ist, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war, aber der natürlich sehr auch mit Identität als Frau zu tun hat. Und Haare verlieren, Brust verlieren, dann auch ist man katapultiert in die Wechseljahre. Das macht mit einem etwas als Frau und deswegen mit anderen Frauen darüber zu sprechen, fand ich sehr wichtig, sehr hilfreich. Aber auch mit Männern, die Krebs hatten oder haben oder wieder hatten. Denn es ist ja nicht so, dass man eine Angst hat, ist sozusagen fertig mit der und dann ist irgendwie freie Bahn ins Leben, es geht schön weiter, sondern es bleibt ja immer noch etwas. Und damit einen Umgang lernen, darum ging es mir dann, das herauszuarbeiten und dann auch das zu leben.
Wenn jetzt Leute zuhören, die entweder auch so eine Situation erlebt haben oder in anderen Situationen sind, die ihnen Angst machen, was würdest du sagen, was hilft dir, mit der Angst, wie du es gesagt hast, umzugehen?
Also ich finde es wichtig für mich, zu versuchen zu verstehen, dass ich die Angst ein bisschen zerteilen kann. Denn Angst haben heißt ja oft, und mir geht es so, dass es so plötzlich undefinierbar ist. Und dann fühlt man sich so klein und hilflos und kann nichts mehr machen. Und dann zu schauen, okay, was ist jetzt, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst, dass ich die nächsten 5 Minuten nicht erlebe? Oder habe ich Angst vor dem Krieg und einer möglichen Eskalation? Habe ich Angst davor, dass einem meiner Kinder etwas zustoßen könnte? Also zu versuchen, dem ein bisschen Hand und Fuß zu geben und dann das so fast in so eine Angst Ranking zu bringen. Ja, also was ist jetzt eine
was auf Platz 1? Was, oder?
Also zum Beispiel, die meisten Menschen haben Angst vor Haifischen und nicht vor Mücken. Ja, aber Mücken bringen viel mehr Leute um.
Ja, stimmt.
Also, und das, also dass man auch so das, sich so ein bisschen das bewusst macht, dass Angst hat einen Ranking. Und dann eben auch solche banalen Techniken, über die ich mich vorher arroganterweise zum Teil auch lustig gemacht habe, wie Atemtechniken oder auch so einen eigenen Bodyscan zu machen oder auch Meditationen, dass das so dieses Rückbesinnen auf wie viel Kraft man in sich selbst hat und dass du immer die Macht finden kannst, deine eigene Einstellung zu etwas zu finden, dich da nicht ausgeliefert bist, das sind so Momente, die hören sich erstmal banal an, aber das ist wirklich schwer, das zu lernen und dann sich auch dessen zu erinnern in den Situationen.
Gibt's heute denn noch so kleine Ängste, die du hast? Also nicht die, ich sag mal, ganz großen, sondern Höhenangst oder irgendwie sowas?
Ja, ich glaube, also sich einer Angst bewusst werden heißt ja nicht, dass die Angst dann weg ist. Ja, man weiß nur, aha, okay, dich kenne ich schon, dich Angst vor, also zum Beispiel Autos in Kurven fahren. Habe ich immer Angst, egal ob ich selbst fahre oder ob ich jemand mitfahre. Mir ist zum Glück, toi, 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 noch kein Autounfall in einer Kurve passiert. So, und dann weiß ich schon immer, okay.
Ich muss so lachen, weil ich erinnere mich, dass du mir immer gesagt hast, als wir nach Brüssel reingefahren sind, habe ich irgendwann von dir so hinten so gehört. Und dann hast du immer gesagt, Tijen, du weißt schon, dass wenn man hier allein nur 5 km/h zu viel fährt,
Ah, guck.
Und ich immer so, weil ich bin schon auch mal gern heißen Reifen gefahren.
Stimmt, da kann man so reinkommen, fährt man in so einen Tunnel durch die Kurve. Ja, genau. Und da habe ich immer noch, dann denke ich, oh Mist, ich bin noch nie gegen diese Tunnelwand gefahren oder habe auch noch nie jemanden gesehen.
Ja.
Aber
ja, das ist halt im Kopf.
Ist im Kopf. Keine Ahnung, woher es kommt, aber so lustig, dass du dich ja auch an mein Räuspern erinnerst.
Ja, und ich bin tatsächlich auch ähnlich. Also, weil man sagt auch immer, ich bin eine sehr schlechte Beifahrerin. Also, ich bremse auch gerne mit und Schulterblick und so. Aber es ist tatsächlich sehr spannend, was du sagst. Und ich glaube, das hilft auch vielen Leuten, einmal dieses Angstranking, von dem du gesprochen hast, und diese Angst auch zu zerlegen und dann ganz konkret zu überlegen, wie kann ich dem entgegenstehen, aber auch so dieses Thema, wer kann mir helfen? In dieser Zeit, du hast schon gesagt, andere Frauen, ich gehe auch davon aus, deine Familie hat dir sehr geholfen. Du hast in einem Interview gesagt, dass deine Kids ja auch Perücken angezogen haben. Kam das von denen? War das irgendwie eine gemeinsame Entscheidung? Wie kam es dazu?
Also wir haben eigentlich beschlossen, dass wir daraus uns einen großen Spaß machen. So die erste Perücke habe ich mir gekauft, habe ich verschrieben bekommen und war dann in so einem medizinischen Ausrüster. Und es waren alle sehr, sehr liebe und zugewandte Menschen. Aber ich dachte, so funktioniert Perückenkauf doch eigentlich nicht. Gerade in Brüssel gibt es eine große afrikanische Gemeinde und die haben die coolsten Frisuren. Ja. Ich dachte, die kaufen sich Perücken nicht so. Also bin ich dann mit meinen Töchtern in dieses hauptsächlich afrikanische Stadtviertel und sind dann in diese Perückengeschäfte. Und dann haben die Mädchen, also meine Töchter, gesagt, oh, guck mal. Und dann haben die den verschiedenen Haarstilen Namen gegeben. Und so, dass wir dann sozusagen verschiedene Persönlichkeiten uns eingekauft haben. Und dann haben die Kinder die auch angezogen und mein Mann auch.
Ja.
Der sah nun sehr speziell aus mit seinem langen, wallenden Matte. Genau, und mein Mann hatte und einer meiner Brüder, die hatten sich damals auch die Haare mit abrasiert, was natürlich auch ganz süß war und es ist nicht gesagt vorher.
Hat dir das auch geholfen in der Zeit, dass du, sag ich mal, so ein bisschen einen leichteren, in Anführungszeichen, Umgang damit, dass man auch gemerkt hat, okay, auch in wirklich so einer schweren Situation kann man auch einfach mal lachen, auch wenn das wirklich schwerfällt gerade?
Das war ganz essentiell und das habe ich von Freundinnen eigentlich gelernt, weil ich erstmal so, bei mir war alles sozusagen am Ende. Ich dachte, mein sicherer Tod steht jetzt bevor und habe mich da wirklich in so einen, auch so ein bisschen so eingeegelt. Und dann sagten dann andere Freundinnen, eine, die auch früher Krebs hatte, sagt, hör mal, das ist jetzt eine Zeit, wo du mal Dinge ganz anders machen kannst. Ja? Keiner hat irgendwelche Erwartungen an dich. Keiner sagt, du musst funktionieren. Und du hast alles offen und du sagst, was du möchtest. Und so hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Ja? Das ist natürlich auch dadurch, dass eben niemand mehr dachte, ich funktioniere sozusagen im Job oder ich funktioniere als Mutter oder ich funktioniere als Freundin. Dass man vieles auch mal auf einen Neustart machen kann. Und das fand ich eine ganz neue Perspektive, die sich dadurch ergab. Ja, und deswegen konnten dann wir auch an manchen Stellen das wirklich mit einer Leichtigkeit oder mit einer Albernheit auch so machen, wo ich nicht gedacht hätte, dass es geht in einer solchen Lebensphase.
Wenn du heute vor Entscheidungen stehst oder in Situationen bist, denkst du dann voll oft, ich mache das jetzt, weil du durch die Krankheit wahrscheinlich auch oft, wie du gesagt hast, gedacht hast, oh mein Gott, was ist, wenn irgendwie das Ende ist? Also denkst du voll oft so, jetzt ist der Moment, jetzt ergreife ich die Chance, jetzt mache ich es. Hat das irgendwas in dir verändert?
Hat es. Das hat es. Und der Buchtitel, das jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, ist auch so ein bisschen ein Lebensmotto. Ja. Das mache ich jetzt. Jetzt bin ich ja schon mal nicht tot.
Ja.
Man ist ja auch so, wir denken alle, wir leben ewig, aber de facto hat es noch keiner überlebt, das Leben. Ja? Und das ist auch wiederum sehr, sehr banal. Aber ich weiß auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich noch mal 52 Jahre leben werde. Also im Grunde dieses Bemühen, stärker im Jetzt und hier zu sein, was ich auch schon vorher hatte, hat nochmal einen neuen Anstoß und eine neue Wichtigkeit bekommen. Und es gelingt nicht immer, überhaupt nicht, aber es gelingt mir doch besser, als es vorher der Fall war.
Was würdest du der jüngeren Silvana an Tipps mit an die Hand geben?
Ich würde vielleicht sagen, dass nicht alles, was in dem Augenblick so wichtig ist, so aufs Leben gesehen dann auch wichtig ist.
Das kann man wunderbar auf sehr viel übertragen. Also,
ja, ich
Beziehungen, Partnerschaften, Jobs.
Alles. Ja. Weil es ist ja oft so, dass man denkt, das ist jetzt so zentral. Da, hier entscheidet sich jetzt mein Leben.
Alles.
Welche Abiturnote ich habe, entscheidet meinen Lebensweg. Überhaupt nicht. Nee. Ja. Und wenn ich jetzt dann auch so dieser, so oft der Druck, den man sich selbst macht, der klar, irgendwie sich für irgendwas begeistern und das machen wollen und dann irgendwie auch eine Ambition haben, alles gut. Aber so manchmal der Druck, den man sich selbst macht, gar nicht unbedingt der von anderen kreiert wird, dem würde ich sagen, mach mal einfach als Prinzip 50% weniger Druck, nicht 50% weniger machen. Man kann ja viele Dinge machen, wenn man sich dabei weniger stresst. Und dann eben aber auch so den Druck, den anderen machen, auch da vielleicht nicht nur 15-80% runter.
Und so. Guten Filter zu haben. Genau. Ne? Ja. Was ich immer auch an dir so beobachtet habe, ist ja, dass du durch die wachsende Sichtbarkeit, die du dann auch irgendwann hattest, natürlich automatisch diese Angreifbarkeit immer kam. Und in der Politik ist es ja sowieso so. Wenn jetzt Leute zuhören, weil ich ja auch viel, auch vor allem Frauen sage, werdet sichtbar und arbeitet an eurer Sichtbarkeit. Was hat dir geholfen, mit dieser Angreifbarkeit umzugehen?
Ich finde wichtig, dass man sich selbst morgens im Spiegel angucken kann und sagen, ich bin okay mit dem, was ich mache. Wenn das gegeben ist und du weißt, du kannst für das, was du machst, einstehen, dann ist es einfacher, die Dinge an sich abprallen zu lassen. Vieles, was so an Kritik kommt oder an auch Angriffen, hat ja mehr mit deinem Bild zu tun, als mit dir, als mit dir als Tijen oder mit mir als Silvana. Was sicherlich heute nochmal eine neue Dimension ist, und da bist du ja auch ganz versiert und kenntnisreich, ist die Dimension der sozialen Medien. Die waren ja Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, war das ja in den vergleichsweise Anfängen.
Abgeordnetenwort.
Genau,
Stichwort Abgeordnetenwort. Vielen Dank für deine Nachricht vom.
Genau. Es hat sicher, weil es ist ja unvergleichbar schneller und vielfältiger und so. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich davor auch schützt, dass das einen nicht runterreißt. Und das geht, denke ich, auch nur im Team, dass man da Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder auch Freiwillige beim Anfang, wollen ja auch immer welche Leute dabei helfen, um dann das aufzubauen, dass man das ein bisschen verteilt und auch mit jemand drüber reden kann, wenn dann wieder der nächste irgendwie Schwall an Hass und Unsinn kommt. Ja.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich dieses aufzustehen, ins Spiegel zu schauen, Mut zu haben und vor allem okay mit mir zu sein, fällt mir gerade wahnsinnig schwer, weil ich einfach mir selbst, wie du skizziert hast, im Weg stehe, weil ich an mir selber zweifle. Kann ich das Unternehmen gründen? Kann ich Gehalt verhandeln, Karrierestep machen? Was gibst du mit? Was hilft?
Das geht jedem so. Es gibt niemand, der das nicht hätte, solche Momente. Und es gehört dazu, an sich selbst zu zweifeln, sich selbst gerade ganz schrecklich zu finden, sich selbst irgendwie einfach nur als den kleinsten Krümel der Welt irgendwo und unwichtig oder so. Das hat jeder. Und ich finde, davon, das ist dann auch okay. Und dann solche Tage zu haben, solche Momente zu haben. Und was ich glaube, was hilft, ist mit einer guten Freundin, einem Freund, jemanden aus der Familie oder vielleicht auch Hund oder Katze sich zusammentun und dann erstmal diese Phase auch dann vorbeigehen lassen. Irgendwann wird es dann auch wieder anders.
Hast du als letzte Frage, hast du irgendwas auf deiner Bucketlist, was du noch machen willst, erreichen willst?
Also ich würde gern erreichen, dass ich die Dinge nicht so ernst nehmen. Und das ist nicht so einfach, weil wir haben ja ziemlich viele Kinder. Aber dass ich so eine grundstoische Leichtigkeit durchgängig haben würde, das würde ich erreichen wollen.
Das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Und vielleicht machen wir das doch irgendwann so, Silvana, dass wir einfach eine Partei gründen. Das wäre auch ganz cool, oder? Die Diversity-Partei. Das wär, ich glaube, wir wären ein gutes Duo. Spitzenduo.
Ich würd dann dich fahren. Ja, du bist die Spitzenkandidatin und dann in den Kurven richtig Gas geben.
Wir sind schon auf jeden Fall eingespielt. Danke, dass du in meinem Podcast warst und ihr müsst unbedingt dieses Buch euch besorgen, jetzt wo ich schon mal nicht tot bin. Es ist wirklich wunderbar und vor allem she's the best.
Danke dir, Tisha. I'm an independent diva with a side of true lovers, check it out.